In einem Land wie Deutschland verbringen die meisten Menschen, und das nicht nur zu Weihnachten, bis zu 90% ihres Tages in Innenräumen. Die Forschung weiß, wenn das Räume mit schlechter Luftqualität sind, hat das Folgen. Kopfschmerzen, Müdigkeit, die Konzentrationsfähigkeit sinkt. Wie also lässt sich ein Raumklima herstellen, das gut für unsere Gesundheit ist? Wie funktioniert richtiges Lüften und wie lässt sich Gebäudetechnik energieeffizient und klimafreundlich gestalten? Denn weniger Energieverbrauch heißt nicht nur weniger Kosten, sondern auch mehr Klimaschutz. Das alles weiß Birgit Müller. Sie ist Professorin für Gebäude, Energie und Informationstechnik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, kurz HTW. Ich habe mit ihr im November im Rahmen unserer Reihe Soup and Science gesprochen, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin.
Frau Müller, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Müller, lassen Sie uns zunächst über das sogenannte COMO-Projekt reden, das Sie ja gemeinsam mit der Technologiestiftung durchgeführt haben. Das Ziel war klar, keine dicke Luft in Innenräumen. Was konkret haben Sie da gemacht?
Also in unserem Projekt COMO haben wir die CO2-Konzentrationen in Innenräumen bewerten wollen und haben das auch durchgeführt, haben Sensoren verteilt mit den verschiedensten Kooperationspartnern der Technologiestiftung Berlin und der COING GmbH. Zusammen haben wir dieses Projekt aufgesetzt. Wie gesagt, im öffentlichen Bereich verschiedenste CO2-Sensoren oder Räumlichkeiten mit CO2-Sensoren bestückt. Die Idee dabei ist, dass wir den Teilnehmern, also den Nutzern, ermöglichen, die Räume zu besuchen, wenn möglichst wenig CO2 im Raum da ist. Also die Idee war, dass wir zum einen Nutzern, die jetzt zum Beispiel eine Bibliothek besuchen, ermöglichen, anhand einer Webseite zu entscheiden, ist da gerade viel los oder wenig los, ist die CO2-Konzentration in einem sinnvollen Bereich. Und dann kann man da hingehen, sich entscheiden, je nachdem wie die Pandemielage gerade ist, dass wir da sozusagen in die Bibliothek gehen oder eben noch eine Stunde warten. Das war der eine Ansatz. Und der andere Ansatz ist natürlich für die Bibliothek, die Leute, die dort arbeiten, dass wir dort für die Leute auch eine gewisse Sicherheit schaffen, dass sie mit einem vernünftigen Lüftungskonzept die CO2-Konzentration beeinflussen können. Also dass sie sich sozusagen auch schützen für den Fall, dass eben wieder die Pandemie da ist oder eben gerade aktiv unsere Covid-19-Viren wieder ansteigen oder unsere Pandemielage ansteigt, dass wir da die Möglichkeit haben, sowohl den Nutzer, der zu Besuch kommt, als auch den, der dort arbeitet, zu schützen.
Sie haben rund 50 Sensoren in ganz Berlin verteilt. Die Bibliotheken haben Sie genannt. Es waren auch Schülerlabore dabei, Nachtclubs. Diese Sensoren, wie messen die das genau?
Also sie messen sozusagen äquivalent zu CO2 meistens, also kommt immer auf die Sensorart drauf an, wie man das CO2 bewertet. Und anhand dieses CO2-Wertes kann man sozusagen erkennen, wie viele Personen im Raum sind. Und die Personen gerade in der Pandemiezeit sagen uns, wie stark sozusagen eine Last aufgrund eben von Covid-Erregern vorliegen könnte.
Das heißt, dann piept es und dann weiß ich, ich kann 3 Minuten jetzt optimalerweise das Fenster aufmachen.
Es piept in dem Fall nicht, sondern wir haben eine Webseite entwickelt, auf der die Werte zu sehen sind. Und dann kann sozusagen die Mitarbeitergruppe entscheiden, dass sie jetzt Fenster öffnen oder, wenn eine Lüftungsanlage vorliegt, dass man den Volumenstrom nach oben regelt.
Sie haben die Coronaviren jetzt schon genannt. Das ganze COMO-Projekt, also die Überwachung und konkrete Steuerung von CO2-Gehalt in der Luft, hat ja auch einen ganz konkreten gesundheitsfördernden Aspekt. Steigt nämlich die CO2-Konzentration in der Luft, steigt auch die potenzielle Belastung mit Coronaviren. Ich bin nicht nur müder und kann mich schlechter konzentrieren, sondern auch das kommt dazu. Ja. Lässt sich das beziffern, wie wir die Wahrscheinlichkeit einer Virenübertragung damit reduzieren können?
Genau, dazu hat das Hermann-Ritsch-Institut Studien durchgeführt mit der Charité, aber auch mit dem Robert-Koch-Institut. Und da kann man sehr schöne Studien abrufen. Auch andere Institute haben schöne Studien durchgeführt, die wir da gerne zitieren. Aber hier das Hermann-Ritsch-Institut, wo ich auch studiert und promoviert habe, war jetzt auch ein bisschen der Vorreiter. Und die haben untersucht einmal, wie verhält sich die Reduktion, wenn ich CO2 steuere auf 1000 ppm. Das ist das 7-fache an Reduktion. Setze ich parallel, so wie heute, noch eine Maske auf, dann kann ich es um das 30-fache reduzieren.
PPM ist in dem Fall die
Parts
Einheit.
Parts per Million, genau.
Also nochmal, um das klarzuziehen, wer also in einem Großraumbüro mit einem CO2-Wert von 1000 ppm sitzt und dazu eine FFP2-Maske trägt, hat ein 33-fach geringeres Risiko, ja, sich mit Corona anzustecken, als genau, der Kollege im Nachbargroßraumbüro, der beides nicht hat.
Genau.
Würden Sie eigentlich sagen, dass Luftmonitoring, ob nun in Restaurants, Bibliotheken, Büros, wurde bislang als Baustein in der Pandemiebekämpfung unterschätzt?
Das glaube ich schon. Also dieses Projekt sollte da auch ein bisschen sensibilisieren. Ich glaube, das haben wir auch schon mal geschafft. Wir hoffen auch, dass es sich noch weiterentwickeln lässt. Generell ist Monitoring, ob jetzt CO2 oder auch Temperaturen oder Feuchtigkeit, ein sehr wichtiger Aspekt eben auch der Energiereduktion, ja, also Energiebedarfsreduktion dieses Gebäudes. Aber wir haben ja immer Erkältungswellen, das sind ja immer Viren. Und die Pandemie hat uns jetzt nur noch mal klarer vor Augen geführt, dass wir tatsächlich auch so schwere Erkrankungen haben können, die sozusagen dazu führen, dass ein Großteil unserer Bevölkerung vielleicht auch daran sterben kann. Und CO2 ist über menschlich getragene Viren oder Bakterien, die wir verbreiten als Krankheitserreger, ein wunderbarer Indikator. Und der wurde bisher gerne vernachlässigt.
Und gerade in Schulen, die Geräte sind ja auch nicht teuer, oder?
Nein, die CO2-Messgeräte, je nachdem, wenn man so eine Schule bestückt, dann ist man ja auch in einer Stückzahl, wo man dann auch wieder Rabatte bekommt, aber die liegen zwischen 180 und 240 Euro circa, die Geräte. Und dann braucht man natürlich ein Monitoring-System, also nicht nur einfach das Gerät an sich. Und natürlich hilfreich, um schnell zu reagieren. Und auch das ist nicht neu. Also es gab schon immer CO2-Ampeln, die dann auf Rot, Grün, Gelb oder so schalten oder auch mit Ton. Das ist natürlich im Unterricht immer ein bisschen hinderlich. Die gab es schon alle und die wurden nicht benutzt. Also wenn die installiert waren, da gab es auch Studien zu, denn hat man die irgendwo hingehangen, wo man sie nur nicht sieht, ja, nur nicht bewegen und nur nicht das Fenster aufmachen, weil viele Schulen ja leider immer noch nur fensterbelüftet sind. Und das macht natürlich kein Lehrer, wenn er nicht eine Not hat. Und die Pandemie hat eben zu einer Not geführt. Also ähnlich wie die Energiekrise jetzt durch den Krieg klarer hervorkommt und erst jetzt angefangen wird, auch mal ernsthaft Energie einzusparen. CO2 war schon immer ein Indikator, schon seit 1800 irgendwann. Pettenkofer hat diesen Wert entwickelt und gesagt, wenn der eingehalten wird, haben wir eine gute Luftqualität. Dass, wie gesagt, diese 1000 ppm wichtig sind, ob ich jetzt, wie gesagt, Viren, Bakterien oder auch Emissionen aus Bauprodukten angucke, es gilt immer, natürlich, ich verdünne und kann somit die Luft verbessern.
CO2-Gehalt ist das eine. Sie beschäftigen sich aber neben dem COMO-Projekt in Ihrer Forschung allgemein mit der Behaglichkeit in Innenräumen, mit Fragen rund um ein gutes Raumklima. Und dazu gehören auch Gerüche. Sie haben es gerade schon angeschnitten.
Das ist mein Lieblingsthema. Also CO2 riecht man ja leider nicht, deswegen. Genau, also Gerüche in Innenräumen, da hatten wir ja gerade schon die Emissionen. Und jeder, glaube ich, hier im Raum, jedenfalls der auch Gerüche wahrnehmen kann, davon gibt es ja auch ein paar, die das nicht können, Anosmiker, die dann eben keine Gerüche wahrnehmen können, wissen, je nachdem, wie sie darauf reagieren. Ich bin jemand, wenn irgendwas stinkt, die rennt immer gleich los und reißt Fenster auf. Ja? Also ich mag es eben auch gerne gut belüftet. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, wenn Sie jetzt energieeffiziente Gebäude anschauen. Und wir haben ja durch ENEF und jetzt GEG, Gebäudeenergiengesetz, Kriterien, dass die Gebäude immer dichter und energieeffizienter werden und dicht eingepackt mit Wärmedämmung sind. Und wenn Sie da jetzt einen Heizwärmebedarf berechnen, dann ist der ziemlich genau bestimmt. Und wenn jetzt irgendein Produkt da drin stinkt und wir eine ganz dichte Gebäudehülle haben, dann kommt es ja auch nicht automatisch raus aus dem Raum. Also müssen Sie lüften. Und Sie würden dann, also wir Nutzer sind ja eh die Bösen in dem Falle, wenn wir ein Passivhaus oder so haben, weil wir nämlich den Bedarf des Gebäudes steuern durchs Lüften. Und wenn es stinkt, würden wir mehr lüften. Und
das heißt, der neue Teppich ist immer erstmal schlecht.
Erstmal schlecht ist nicht ganz richtig, sondern er kann unterschiedlich stark riechen. Und das heißt, wir lüften mehr oder weniger. Und dafür haben wir jetzt auch eine Methode entwickelt, die ist mittlerweile auch eine ISO-Norm und eine VDI-Richtlinie geworden. Und wir haben mit dem Blauen Engel, dem Umweltbundesamt, dort Forschungsprojekte gehabt, jetzt auch schon einige hintereinander, sodass wir in den textilen Bodenbelägen, Teppiche zum Beispiel, unsere Bewertung mit integriert haben. Das heißt, wenn Sie jetzt einen blauen Engelteppich kaufen, beispielsweise, kaufen Sie einen, wo sowohl die Emissionsarmut sozusagen bestätigt ist, als auch die Geruchsneutralität, sagen wir mal so. Arm sind Sie nie, aber Sie haben eben ein gewisses Level unterschritten und somit auch eine gute Qualität der Gerüche.
Und im Unterschied zu der öffentlichen Wahrnehmung des CO2-Gehalts in der Luft und welche Rolle das spielt, hat sich, glaube ich, beim Thema Schadstoffe in Textil- und Bodenbelägen ziemlich viel getan, oder?
Ja, sehr viel. Also wir sind schon seit, also ich persönlich seit 97, 98 in dem Bereich Gerüche unterwegs. Und wie gesagt, mittlerweile haben wir eine Methode, das ist auch ein zähes Ring, weil die Chemieindustrie natürlich dahinter steht und sagt, oh, wir können ja gar nicht so viel ändern, aber durch diese Normung hat sich eben auch was bewegt und das ist eben sehr schön, weil die Werte, also wir haben, wie gesagt, vor 97 jetzt schon seit einer ganzen Weile diese Gerüche untersucht und die wurden immer besser. Also wir sind jetzt bei einem Level, das nennt man bei uns Perceived Intensity von 7 PI. Und da haben wir jetzt bei uns im Labor so einen schönen Vergleichsmaßstab, wo sie so ein Aceton-Luftgemisch natürlich in einer sehr geringen Dosis sozusagen vor sich stehen haben. Und sie könnten dann, wir haben eine trainierte Gruppe, wir fragen auch immer, wer Lust und Laune hat, mal bei uns vorbeizukommen und als trainierte Probandengruppe dann auch zu arbeiten. Dafür gibt es pro Stunde auch 10 Euro. Und die werden trainiert, haben auch am Ende eine Prüfung und dann können wir anhand dieses Vergleichs, dieser unbekannten Bauproduktenprobe und dem Aceton-Luftgemisch herausfinden, wie stark also die Intensität ist. Das ist die eine Frage. Und das ist gar nicht so einfach, die Intensität von dem Eindruck, ob ich etwas mag oder nicht mag, zu unterscheiden. Ne? Also ich sage immer, mein Lieblingsthema, was jetzt gerade wieder kommt, ist Zimt. Ich mag kein Zimt und ich mag es auch nicht riechen. Und dann muss man natürlich ausblenden, dass man das nicht mag und das jetzt nicht sozusagen diskriminieren, wenn man jetzt von anderen Dingen sprechen würde, aber und sagen, das stinkt, also ist es intensiver. Also ich muss ernsthaft versuchen, was nicht trivial ist, eine Intensität sozusagen erstmal zu bewerten. Und wir bewerten dann immer auch zusätzlich die Hedonik, also den Eindruck, mag ich etwas oder nicht, oder die Akzeptanz. Oder auch die Zumutbarkeit, weil das ist wieder in der Bauordnung mit verankert. Ne? Also es darf nicht unzumutbar sein, die Innenraumqualität. Und da haben wir auch diesen Intensitätswert abgeleitet, der jetzt im Blauen Engel drin ist. Also wir haben Personen nach Unzumutbarkeit gefragt, also ab wann sie diesen Wert schlecht finden, unzumutbar. Und da kamen eben diese 7 PI, also die Perceived Intensity, heraus. Und das ist sozusagen diese Grenze, wo wir gesagt haben, 30% der Personen würden hier sagen, es ist zu schlecht. Und das ist die Grenze, wo wir jetzt den Blauen Engel-Ansatz fahren. Also wir bewerten nicht nur die Intensität, wir bewerten auch die Akzeptanz, Zumutbarkeit und ob ich etwas mag oder nicht mag, die Hedonik.
Vielleicht können Sie diesen Experimentierstand, ich habe den ja gesehen, als ich bei Ihnen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft war, noch ein bisschen beschreiben. Ich fand das ganz eindrücklich, wie diese ganzen Luftproben da sozusagen nebeneinander
stehend. Genau, also wir haben erstmal zwei Räume sozusagen geschaffen, Raum in Raum. Es ist alles aus Glas möglichst, weil Glas wenig riecht. Wir haben natürlich auch eine Lüftungsanlage, die das Ganze belüftet. Und wir haben nochmal eine Innenkammer, wo die Gerüche sozusagen alle hineinkommen. Ja, also die stehen nicht in dieser Kammer, sondern sie stehen außerhalb. Und wir haben die Bauprodukten in kleinen Edelstahlkammern, also Edelstahl und Glas ist besonders gut, damit nicht so viel absorbiert und desorbiert wird. Und in diesen außenstehenden Edelstahlkammern werden dann prozentual zu dem eigentlichen Raumverhältnis und Luftdurchströmungsverhältnis eine gewisse Probenmenge eingebracht. Also es gibt da so einen Raum, ja, also wie wir jetzt hier uns drin befinden, einen Normraum. Und dann weiß man ja, dass ein Fußbodenbelag mehr Platz einnimmt als jetzt beispielsweise eine Scheuerleiste oder ein Silikon, wenn man irgendwas abdichtet am Fenster. Und darüber wird sozusagen das Verhältnis der Probe, die man da in der Kammer einbringt, berechnet. Und man muss auch die Rücken zum Beispiel, wenn man jetzt wieder einen textilen Bodenbelag hat, der Rücken wird abgeklebt, der hängt ja hier auch nicht im Raum, ne? Der ist ja da unten. Die sind Rücken an Rücken dann zusammengetan und in dieser Kammer und die wird durchströmt und dann kommt die Luft in unseren Bewertungsraum, wo die unbekannte Probe dann ankommt und dann steht da noch ein Vergleichsmaßstab mit 6 bekannten Aceton-Luftgemischen mit entsprechenden Werten und die Probanden müssen dann die unbekannte Probe mit diesem Vergleichsmaßstab vergleichen und dann bewerten.
Sie hören unser Wissenschaftsgespräch Soup and Science, eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung. Zu Gast ist Birgit Müller, Professorin für Gebäude, Energie und Informationstechnik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, kurz HTW. Frau Müller, gute Gebäude, gute Energietechnik, das hat heute mehr denn je auch mit Energieeinsparung, mit Energieeffizienz zu tun. Jetzt frage ich Sie aber mal ganz naiv, wie sollen wir lüften? Das müssen wir auf der einen Seite, wollen aber gleichzeitig Energie sparen. Jetzt wird es richtig kalt draußen, das merkt man gerade heute. Ist das nicht ein Widerspruch?
Also Energie sparen und lüften im Winter ist tatsächlich ein Widerspruch. Man muss eben sozusagen das gut miteinander abstimmen. Wenn Sie einen natürlich belüfteten Raum haben und keine raumlufttechnischen Anlagen, dann haben Sie eben nur die Chance, dass Sie wirklich vorher tatsächlich die Temperaturen runterfahren und dann lüften. Meinetwegen morgens, wenn es noch gar nicht so warm ist, Sie vielleicht aktuell eh aufs Aufheizen vor dem Aufstehen verzichten, dann lüften Sie kräftig eine Runde. Das Stoßlüften, das geht schnell. Am besten, wenn Sie können, querlüften. Das kann nicht jeder. Dann sollten Sie einfach versuchen, vielleicht, falls Sie einen Badventilator haben, den noch mit anzumachen, weil das dann eben auch eine Strömung erzeugt. Wie gesagt, aktuell, gerade unter 10 Grad, haben Sie eine gute treibende Kraft. Da kommt genug Luft rein. Und da wir ja so eine Kontinuitätsgesetze haben, ist das immer so, alles was reingeht, muss auch wieder rausgehen, weil wir ja sonst hier irgendwie implodieren würden oder explodieren, je nachdem, ob wir zu viel rein oder raus schaffen würden. Ja? Also von daher, das geht ganz automatisch und das wirklich zu Phasen, wo es nicht so warm ist, beziehungsweise vielleicht auch vorm Schlafen gehen, wenn Sie eben eh kühler schlafen. Sie sind ja vielleicht auch nicht die ganze Zeit in der Wohnung. Ne? Also wenn Sie jetzt wieder im Büro sind, sprechen Sie es auch mit Ihrem Nachbarn ab, versuchen die Heizkörper vielleicht runterzudrehen vorher. Thermostatventile erkennen das auch, also die würden sofort schließen. Es gibt ja auch intelligente Heizkörperventile beispielsweise, da kann man das auch mit zyklisch reinsetzen. Wichtig ist aber wirklich darauf zu achten, dass man es möglichst macht, wenn noch nicht zu viel Wärme im Raum ist. Ne? Also wir werden es jetzt natürlich schon machen, wir alle hier heizen ja auch. Zusätzlich zu den Heizkörpern und werden gleich die Wärme wieder rausschicken, weil wir dann nämlich frische Luft hier drin haben möchten. Das ist ein natürlicher sozusagen Prozess. Da können wir nur durch Optimieren von unserem eigenen Verhalten das sozusagen anpassen. Habe ich eine raumlufttechnische Anlage, dann kann ich natürlich über Wärmerückgewinnung das sozusagen optimieren. Man kann auch, wir untersuchen gerade in einem Forschungsprojekt, Fort- und Abluftwärmepumpen, das sozusagen auch noch kombinieren. Also dass Sie, wenn Sie eine Lüftungsanlage auch in der Wohnung haben, kann man eigentlich eine Wärmepumpe mit anschließen und Sie würden dann gleichzeitig für den Warmwasserbetrieb beispielsweise oder wieder für die Vorwärmung der Luft die Energie bereitstellen. Also Sie hätten gleich noch einen Mehrwert erreicht. Wenn Sie eine klassische raumlufttechnische Anlage für Büros betrachten, ist da natürlich eine Umluft eine günstige Variante, aber auch dort natürlich wieder mit Luftreinigern integrieren, weil Sie sonst die pandemiebedingten Keime im Kreis führen. Das ist auch ungünstig. Wenn Sie das trennen, da gibt es ja auch Wärmerückgewinnungssysteme, wo Sie trennen können. Also jetzt nicht nur reine Umluft, sondern vorher die Wärmerückgewinn, eventuell trotzdem noch Umluft nutzen. Da gibt es verschiedenste Systeme, die Sie auch unabhängig sozusagen von dem Luftstrom betreiben, also wie ein Wärmetauscher wieder, den Sie integrieren. Und da können Sie dann sozusagen auch Wärme rückgewinnen. Und das ist natürlich sehr sinnvoll. Das können Sie mit dem Fenster nicht. Die Luft geht einfach raus.
Sie haben die Optimierung des eigenen Verhaltens jetzt schon angesprochen. Wir stehen jetzt vor einem Winter, in dem wegen des Ukraine-Krieges nicht ganz klar ist, wie viel Energie zum Heizen wir eigentlich haben. Teurer ist es auf jeden Fall geworden. Welchen Einfluss hat die Nutzerin, der Nutzer, da haben Sie im Vorgespräch gesagt, da ist noch Luft nach oben.
Genau, also das hatte ich eben ja schon ein bisschen angedeutet, ne, dass wir durch den Zeitpunkt, wann wir lüften, durchaus entscheiden können und ob wir danach uns wieder hinsetzen, ne, und entweder arbeiten oder gemütlich fernsehen wollen. Da sollte es vielleicht ein bisschen wärmer sein, ja, weil sie sonst frieren, oder mehr decken, das geht natürlich auch. Aber wie gesagt, Nutzerverhalten, in dem Moment, wo wir lüften, schießen wir sozusagen die Luft und die Wärme aus dem Zimmer raus. Also wirklich schauen, wie heiz ich, ne, an den Tagen. Heiz ich überhaupt? Ist, wenn jemand jetzt, also so wie ich, eine Gasetagenheizung hat, ist die jetzt natürlich aus, wenn ich gar nicht da bin. Ne? Das macht man dann einfach so. Und eine Gasetagenheizung ist schnell. Ne? Die hat ja eine hohe Wärme, die sie bereitstellt, also 70 Grad. Das geht bei den meisten Räumen relativ schnell. Also versuchen Sie einfach zu sagen, dann sozusagen gucken Sie selbst, wie kalt wird es bei Ihnen und wie lange brauchen Sie, dass es wieder warm wird? Und bei mir geht es relativ schnell, dass es zumindest halbwegs behaglich wird. Auf 19, 20 Grad mal kurz hochzuheizen geht in 10 Minuten. Und wenn man das weiß, dann kann man den Rest des Tages auch die Heizung einfach auslassen. Mhm. Ja, also man muss immer ein bisschen jetzt gucken. Ich habe einen Altbau, wo ich wohne, der über 100 Jahre alt ist und habe eine riesen Außenfassade. Und diese Außenfassade führt dazu, dass wir wirklich sehr unbehagliche Strahlungsasymmetrie, nennt man das. Also die Wand ist eiskalt, da habe ich dann auch den Süßigkeitenfach des Schrankes platziert, weil es schön selbst gekühlt wird. Ja. Braucht man keinen Kühlschrank, aber ist ungünstig. Ne? Also und da steht meistens ja dann auch noch so ein Sofa, ne? Und dann denkt man, perfekt, jetzt zieht's. Ne? Also und dieses ist so, dass wenn Sie kalte Wände haben, fällt die kalte Luft nach unten und dieses ist tatsächlich eine Zugerscheinung, die Sie dann sozusagen an den Schultern bestens spüren können, auch wenn Sie nicht wollen. Und wenn Sie aber so eine unbehaglichen Zonen haben, muss man da ein bisschen gegensteuern und das ist am einfachsten, wenn Sie sich vielleicht tatsächlich eine Decke oder diesen Hund, den man vor so eine Tür legen kann, so eine Schlangenhund, ne, so einen langen Haschpapi dann sozusagen. Sowas kann man natürlich auch vors Fenster, wenn es da zieht oder so tun. Und das ist, denke ich, zwar vielleicht altmodisch, aber aktuell, glaube ich, wieder in. Und das finde ich auch nicht schlimm, sowas mal zu machen. Fenster abdichten, um Sie kurz zu unterbrechen, ist aber auch nicht trivial. Ne? Also da müssen Sie auch aufpassen, nicht, dass Sie dann eine Schimmelproblematik kriegen.
Ja. Das Energieeinsparverhalten der Nutzerinnen und Nutzer ist ja in den eigenen vier Wänden ein anderes als in öffentlichen Gebäuden, ja. Das zeigen Studien. Das beobachten Sie auch an Ihrer Uni?
Ja, leider. Also das ist ja mein Lieblingsthema. Wir haben schon überall Kleberlis, wo dran steht, Licht aus, Tür zu, Fenster zu, Beamer aus. Ich habe jetzt gerade jedes Mal eine Krise gekriegt, weil wir ja ganz viel über dieses Thema aktuell reden und ich jedes Mal, wenn ich abends nach Hause gehe und jetzt wird es ja auch schon schneller dunkel, aber durch alle Hörsäle flitze, jedenfalls meiner Etage und Fenster zu, Licht aus, Beamer aus. Und das ist eben sehr, sehr schade, dass wir jetzt zwar selber, da wo wir viel zahlen, drauf achten, aber es anscheinend immer noch diese Problematik gibt, dass man in öffentlichen Bereichen sich da nicht so richtig drum kümmert.
Ein Thema, das ich mit Ihnen noch gerne anschneiden möchte, ist etwas, das ich im Gespräch mit Ihnen zum ersten Mal gehört habe, die intelligente Fassade. Mhm. Auch da sind Sie unterwegs. Wie lässt sich die gestalten?
Also das ist eine Idee, wo ein Mitarbeiter von mir auch schon mit der KTH in Stockholm eine Promotion anstrebt. Das ist, finde ich, ein ganz spannendes Thema. Wir hatten ja eben gerade schon die Energieeinsparverordnung und das GEG genannt, was die Energieeinsparverordnung unter anderem abgelöst hat. Und da haben wir bisher mal drauf gesetzt, Einzelgebäude zu verpacken. Ne? Das eine Thema ist, dass man Quartiere anschaut. Das passiert jetzt langsam auch. Und wir brauchen natürlich den Gebäudebestand und nicht nur das Gebäude, was wir neu bauen. Und da gibt es jetzt mittlerweile sowohl im Neubau als auch im Bestand die Idee, dass man Fassaden schafft, die auf das Klima reagieren können. Und da wir jetzt ja auch noch eine Klimawandlung haben und diese Phasen sich des Änderns, ne, des Wetters anders sind, als wir das bisher in den Berechnungen berücksichtigen, ist die Idee, dass man tatsächlich zum Beispiel, also wie bei einer Jacke, ne, so denkt, wenn jetzt Winter wird, dann fahre ich was vor die Fassade, um die Wärmedämmung zu erhöhen und im Sommer ziehe ich das weg, um eine Auskühlung oder auch eine Überhitzen des Innenraums zu verhindern. Es gibt auch, vielleicht kennen Sie das, dass man die Sonnenverschattung wie so eine Paletten an der Wand lang schiebt. Und genau so kann man sich das vielleicht auch vorstellen, dass man die Wand entsprechend dämmen kann mit so Elementen, die an der Wand fahren oder vor der Wand fahren. Die Idee kann auch sein, das haben wir auch schon überlegt und wir sind gerade dabei, einen Forschungsantrag in diese Richtung zu schreiben, dass man eben Fassaden schafft. Da gibt es auch ein Beispiel in Hamburg, wo man Algen nutzt und diese Algen, die Photosynthese sozusagen, nutzt, um die Wärme für die Beheizung des Hauses zu nehmen, dass man auch da schaut genauer, mit welchem Mehrwert kann ich so eine Fassaden intelligent nutzen, eben auch dafür zu sorgen, dass ich mit der Wand heizen kann.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen lieben Dank.
Das war Birgit Müller, Professorin für Gebäude, Energie und Informationstechnik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, kurz HTW. Unser Thema im wissenschaftlichen Lunchtalk Soup and Science: Lüften, Gesundheit, Energieeffizienz, das optimale Raumklima.